Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Diese Zeilen sang Udo Jürgens schon 1977 und schaffte so einen Hit, der bis heute bekannt ist. Aber dass sich jemand seine Zeilen so zu Herzen nimmt, hätte er wahrscheinlich auch nicht gedacht. Herbert Althaus hat mit 18 Jahren begonnen, Tennis zu spielen, ist aber erst mit 66 Jahren in die weltweiten Turniere eingestiegen. Heute ist der gebürtige Rheinländer mit 85 Jahren amtierender deutscher Tennismeister und Platz 2 der Weltrangliste in seiner Altersklasse. Wie es so ist, an der Spitze der Welt zu spielen und ob der Spaß oder das Gewinnen für ihn an erster Stelle stehen, das habe ich ihn mal gefragt.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
Die Sportgondel. Lift für Sportfreunde.
Fort der da oben wie die gesenkte Sau. Muss es so sagen.
Herr Althaus, Sie sind aktuell 85 Jahre alt und haben aber schon mit 18 begonnen, Tennis zu spielen. Könnten Sie mir verraten, wie Sie damals zum Tennis gekommen sind?
Oh, das kann ich Ihnen verraten, ja. Es ist, wir waren ausgebombt und nach dem Kriege war, ich bin in Essen groß geworden, Essen-Ruhr, in der Kruppstadt, und Straßen waren kaputt, Häuser waren kaputt, alles war kaputt. Und ich hatte das große Glück, in der Nachbarschaft lebte ein Bankdirektor, der noch aus früherer Jugendzeit offensichtlich Tennisschläger hatte und mit der Tochter, mit einer sehr netten jungen Dame, hatte ich das Vergnügen, die kam eines Tages an mit zwei Schlägern und einem Tennisball und dann haben wir auf der Straße so Bälle zugespielt und das hat mich so fasziniert. Zu dem Zeitpunkt waren die Engländer die Regenten in Nordrhein-Westfalen und die besetzten den Starkclub in Essen. Da gibt es einen Baldeneysee und an diesem Baldeneysee war der Essener Tennis und Hockeyclub. Den hatten die Engländer besetzt, die Kommandohoheit von den Engländern. Und dann 1951, so um die Zeit 51, 52, wurde das Clubgelände dann den Deutschen freigegeben und dann konnte man eintreten. Und dann bin ich in diesen Club eingetreten mit zwei Bürgen von zwei Erwachsenen. Da war ich 17. 17 wurde dann im gleichen Jahr 18 und habe dann angefangen, Tennis zu spielen. Und da konnte ich schon ganz gut spielen, weil ich hatte ja auf der Straße schon ein bisschen Gespür für den Ball und habe auch viel gegen die Hauswand gespielt, zum Ärger der Bewohner. Ja, immer mit dem Ball gegen die Wand, bis man mich dann wahrscheinlich dann verhauen hat oder ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls kam ich so zum Tennis. Und das hat im Grunde genommen mein ganzes Leben begleitet, das Tennis. Hat mich immer fasziniert. Ich war am Anfang, als ich da in den Club kam, ich war so aufgeregt, ich konnte oft nachts nicht schlafen vor Aufregung, wenn ich am anderen Tag dann wieder zum Tennis ging. Also das hat mich sehr geprägt, diese Anfangsgeschichte.
Jetzt habe ich gelesen, dass Sie während Ihrer Berufszeit beziehungsweise bis zu Ihrem Alter von 66 Jahren nur Mädenspiele gespielt haben, also nicht an größeren internationalen Turnieren teilgenommen haben.
Völlig richtig. Ja.
Genau. Und dann mit 66 haben Sie sich dann dazu entschieden, dann doch noch mehr Tennis zu spielen und da auch international mehr unterwegs zu sein, sage ich jetzt mal. Wie ist es denn zu der Entscheidung gekommen?
Ja, ich war eigentlich immer ganz gut. Auch während der Zeit der Mädenspiele habe ich eigentlich immer eine ganz gute Position im Ranking gehabt, in der deutschen Rangliste, je nachdem, in welcher Altersklasse ich gespielt habe. Ich habe also grundsätzlich während der gesamten Zeit meiner Tennisgeschichte, meines Tennislebens, eigentlich immer in der höchsten Klasse, immer der Regionalliga gespielt. Manchmal an 3, manchmal an 4, manchmal an 2, je nachdem. Und dann bin ich auch von einem Club in den anderen gekommen. Ich habe in Hamburg eigentlich angefangen, erstmal bei den Jungsenioren, dann bei den Senioren, dann hatte der Club keine guten Seniorenmannschaft. Da bin ich in einen anderen Club in Hamburg gegangen. Die haben dringend Ersatz gebraucht, Verstärkung gebraucht. Dann bin ich dahin gegangen und dann sind wir irgendwann mal abgestiegen. Dann bin ich hier nach Niedersachsen in einen Club gegangen. Die waren froh, dass sie Verstärkung kriegten, wie das immer so geht. Und so bin ich dann, habe ich dann auch internationale Tennisspieler kennengelernt. Ich habe zum Beispiel in einem Club gespielt, hier als ich Anfang 50 war. Da waren australische Mitspieler, die ehemaligen Big Shots von Australien. Da war einer davon, der war Managing Director einer großen Sportanlage in Miami. Und der gab seinen Namen her. Und der hat mich so begeistert, dass ich auf diesem Wege auch natürlich viele Ausländer kennengelernt habe und dann gesagt habe, Mensch, ich spiele jetzt auch mal Turniere im Ausland. Und so kam ich dann langsam immer mehr in dieses Fahrwasser. Und habe dann eigentlich grundsätzlich versucht, immer nur noch die großen Turniere zu spielen, möglichst in Europa. Dann habe ich auch Weltmeisterschaften mitgespielt, aber erst dann, als ich dann zum ersten Mal berufen wurde für die deutsche Nationalmannschaft. Und dann haben wir dann verschiedene Male, waren wir in Australien, in USA, in Kroatien, in der Türkei und wo überall die Weltmeisterschaften stattgefunden haben, habe ich dann immer teilgenommen. Und so habe ich mich dann so langsam in der Rangliste immer weiter nach oben geschlängelt. Und da bin ich heute behaftet an Nummer 2 der Welt in meiner Altersklasse. Und in Deutschland habe ich, was das Punktekonto anbelangt, eigentlich eine gemütliche Position an Nummer 1 mit relativ großem Abstand zur Nummer 2.
Ja, ich wollte gerade sagen, also da haben sie einen guten Vorsprung da punktemäßig auf der deutschen Rangliste. Jetzt haben sie eben auch schon gesagt, so dass sie auch schon immer viel gespielt haben. Also sie sind ja auch wirklich Träger sämtlicher Titel und auch mehrfacher deutscher Meister. Haben Sie da noch einen genauen Überblick, wie viele Titel das denn genau sind?
Na, also da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, habe ich wirklich nicht. Und man muss jetzt mal dazu hinzufügen, um das jemandem, der das nicht so genau kennt, überhaupt mal klar zu machen. Es gibt ja einmal die Wintersaison und die Sommersaison. Die Wintersaison, da gibt es natürlich die Hallenspiele und da gibt es einen deutschen Meister in der Halle. Ja? Und dann gibt es den deutschen Meister in der Freiluftsaison. Das sind schon zwei deutsche Meisterschaften. Dann gibt es einen nationalen deutschen Meister, ja, der findet zum Beispiel seine Sieger dann immer in Bad Neuenahr. Da wäre in diesem Jahr, glaube ich, das weiß ich wie viel, der 65. oder so ähnlich Turnier, immer in Bad Neuenahr. Ja. Und dann gibt es noch einen internationalen deutschen Meister. Der wird am Tegernsee in Bayern gekürt. Und dann gibt es einen nationalen und internationalen deutschen Meister auch in der Halle. Also es gibt im Grunde genommen 4 deutsche Meisterschaften. Und dann gibt es das Ganze dann im Einzel und im Doppel. Und wenn man diese Titel, die man da so gewonnen hat im Laufe der Jahre zusammen hat, weiß ich also wirklich nicht. Also das.
Wenn Sie schätzen müssten?
Ja, also mindestens 20.
Worauf ich gerade hinaus wollte, war, welcher Titel Ihnen denn am wichtigsten ist. Sie haben ja eben schon mal gesagt, dass Sie mit der deutschen Nationalmannschaft, dass Sie da auch schon mal berufen wurden. Wenn Sie jetzt so keinen Überblick mehr haben, haben Sie denn einen Titel, der Ihnen aber trotzdem so nochmal einen richtigen Schubser so gegeben hat?
Das wichtigste Ereignis haben wir in Kroatien erlebt. Und zwar wurden wir Weltmeister Herren 75, glaube ich. Weltmeister 75, glaube ich. Weltmeister oder Weltmeister, kann auch sein Weltmeister 80. Nummer 1 der Welt, ein Vierer-Cup-Team in Kroatien. Vor, weiß ich nicht, 8 Jahren. Ich weiß, die Zahl kann ich jetzt so auswendig nicht genau sagen, müsste ich alles nachgucken. Also wir sind einmal Weltmeister, im letzten Jahr waren wir sogar Vize-Weltmeister mit unserer Cup-Mannschaft.
Sie haben es ja auch eben schon mal angesprochen, dass Sie sehr, sehr, also beispielsweise auch den Deutschen, dass es da 4 deutsche Meistertitel im Prinzip gibt, die dann auch in unterschiedlichen Städten ausgetragen werden. Sie spielen eine Vielzahl an Turnieren, europaweit auch. Ist das Reisen für Sie nicht anstrengend?
Das Reisen ist für mich eigentlich so ähnlich wie für andere Leute vielleicht die Reise in den Urlaub. Also wenn man Tennis aus Lust und Freude spielt und dann auch noch erfolgreich ist, dann ist das die beste Motivation zum Weitermachen und dran zu bleiben, die Freude an der Sache. Ja, und meistens ein schönes Auto, mit dem ich, wenn es eben geht, diese Reisen antrete. Ja, wenn es sehr weit ist oder mit dem Auto vielleicht nicht so ganz prima. So, wenn ich denke an Milano Marittima in Italien, italienische Meisterschaften, die sind dann in Cervia. Da mit dem Auto hinzufahren ist vielleicht ein bisschen kompliziert, wegen der Verkehrsverhältnisse und so weiter. Da ist es besser, wenn man fliegt. Aber ansonsten, wenn es eben geht, mache ich diese Reisen mit meiner Frau mit dem Auto. Und ich mache es meist so, dass ich mir irgendwo in Süddeutschland ein Hotel aussuche, was möglichst nah an der Autobahn liegt. Und dann machen wir da einen Halt auf der Hinfahrt und einen Halt auf der Rückfahrt. Und so handhabe ich das eigentlich grundsätzlich. Und in diesem Jahr ist natürlich alles tote Hose, ist alles storniert. Alle internationalen Turniere, der ITF, Internationale Tennisverband in London, hat bis zum 31. Juli diesen Jahres sowieso alles annulliert. Oder es heißt immer postponed, aber es ist im Grunde annulliert. Und ob überhaupt in diesem Jahr noch etwas stattfindet, ist sehr fraglich. Also es sieht nicht gut aus, international. National ist es so, dass auch alle deutschen großen Turniere in diesem Jahr abgesagt sind. Also es ist für uns alten Knaben und für die alten Damen, die vielleicht auch in diesem Alter noch mitspielen, international, ist es ein herber Verlust, weil dieses Jahr Verlust kann man gar nicht mehr aufholen. Und wenn man auch diese Spannung des Turniers, wo man immer gefordert ist, wenn man der nicht unterliegt, dieser Spannung, dann lässt man natürlich auch leicht nach. Ich merke das an manchen Tennisfreunden, die annähernd in meinem Alter sind, dass sie auch diese Spannkraft verlieren, weil sie sagen, Mensch, jetzt geht ja um nichts. Und dann merkt man, dass man eigentlich bisschen auch außer Form gerät. Ja, als Leistungssportler braucht man eigentlich immer die Herausforderung und die hat man nicht beim Training, die hat man, wenn es um was geht. Ne?
Aber wie sieht es jetzt bei Ihnen aus mit Ihrer Fitness? Halten Sie sich dann irgendwie anders fit?
Leider bin ich da sicherlich also weniger als ein Vorbild, weil ich eigentlich relativ so gut wie fast gar nichts mache. Ja, ganz leichte Bewegungen an Gymnastik. Aber es ist ja so, wie Sie wissen, waren ja durch diese Pandemie natürlich auch die Fitnesscenter. Es war ja überhaupt nicht zugänglich. Man konnte ja überhaupt nichts machen. Es sei denn, man hat ein Gummiband und zieht da ein bisschen dran rum oder hier so ein Ding, wo man die Hand stabilisiert oder die Armmuskeln an der rechten Hand. Ich bin Rechtshänder. Ja, also da gibt es ja so kleine Möglichkeiten. Aber ansonsten halte ich mich höchstens fit dadurch, dass ich vernünftig lebe, wenig Alkohol trinke und mal hin und wieder spazieren gehe und so. Aber ansonsten muss ich sagen, ist dieses eine verlorene Jahr für uns ein herber Verlust. Und ich habe die große Sorge, dass viele meiner Altersgenossen, mit denen man im Wettbewerb steht, vielleicht auch nach so einer langen Pause die Lust total verlieren und dann vielleicht aufgeben. Das ist eine große Gefahr.
Und wenn jetzt die Tennissaison so normal läuft, wie oft trainieren Sie da? Wie oft stehen Sie da sonst auf dem Tennisplatz?
Also 2 bis 3 Mal in der Woche. Und ich versuche immer, möglichst einen Tag zwischen den Trainingseinheiten zu pausieren.
Um ein bisschen
rum. Manchmal kommt dann, je nachdem, wie das so auskommt. Ne? Also jetzt spiele ich zum Beispiel morgen wieder. Morgen haben wir grundsätzlich, dienstags haben wir immer Training. Und da wird meistens dann Einzel gespielt. Ich spiele also überwiegend Einzel. Und doppelt spiele ich nur so als gesellschaftliche Zugabe. Aber im Wesentlichen trainiere ich Einzel. Und sehr intensiv. Also die meisten alten Knaben, die bewegen sich am Tennisplatz ja nur, spielen nur noch Doppel und dann möglichst so ein Kaffee-Doppel, hinter wird ein Bier getrunken oder so. Also ich mache das richtig sportlich. Mit Vollgas.
War denn Ihre Familie auch immer so sportlich oder woher kommt es, dass Sie jetzt in Ihrem...
Ja, mein Vater war ein großes Vorbild. Der war 1928 schon Olympiateilnehmer im 800-Meter-Lauf. Der war im Kader. Dann war der mehrfacher Weltmeister im Langstreckenlauf. Der war mit über 90 noch in Südafrika Weltmeister geworden, über 10.000 Meter. Ich glaube, der hält heute noch einen Weltrekord bei Herren über 90 oder irgend sowas. Hat uns mal einer geschrieben, so ein Forscher, der in diesen Dingen da gut informiert war. Also, aber das nur nebenbei. Ich habe also gute Gene von meinem Vater übernommen. Ich bin läuferisch gut und bin ziemlich Leichtgewicht. Ja, ich wiege so 65,5 Kilo und bin so 1,72, 1,73 groß. Also ich bin nicht sehr groß, aber ich bin relatives Leichtgewicht und habe deshalb ganz gute physische Möglichkeiten. Ich bin relativ mobil auf dem Platz. Und je älter die Leute werden, desto schwieriger wird das Laufen. Vor allen Dingen zum Netz laufen. Rechts und links laufen geht meist besser als nach vorne. Ja. Und je älter man wird, dann ist es oft so, dass der Fitteste gewinnt. Der noch einigermaßen mobil genug ist, auch noch zum Netz zu kommen, wenn es nötig ist.
Ja, und dann spielen sie ihre Gegner gut aus, rechts und links nach außen.
Dann kommt das sogenannte Tennisschach. Man muss möglichst dahin spielen, wo der Gegner nicht ist. Oder so das Spiel zu versuchen, so anzulegen, dass man den Gegner meinetwegen nach vorne holt, um ihn dann vielleicht zu überlobben, wenn er vorne ist. Oder ihn dann seitlich rechts oder links zu passieren. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man Tennis spielen kann. Man kann hoch und lang spielen, man kann kurz und flach spielen, man kann schnell und langsam spielen, man kann rechts, links. Es gibt viele Möglichkeiten. Und die Mischung von allem oder die Dosierung von dem einen oder anderen zur richtigen Zeit bringt dann auch den Erfolg.
Ich verstehe schon, bei Ihnen steht der Spaß zwar auch im Vordergrund, aber dann das Gewinnen hat doch auch noch einen wichtigen Aspekt für Sie, so wie ich das verstehe.
Natürlich, der Spaß ist der Motor. Der Spaß ist der Motor, denn wenn man keinen Spaß hat, kann man etwas auch nicht erfolgreich machen. Das wissen Sie auch, das ist auch im Berufsleben so. Wenn man zu seinem Beruf keine richtige Freude hat, oder weil man vielleicht eine Umgebung hat, die einem die Freude verdirbt, dann kann man nicht erfolgreich sein. Erfolgreich kann man nur sein, wenn man wirklich Freude an der Sache hat. Also das ist der Motor. Und wenn man dann natürlich in Aktion ist, dann will man natürlich auch erfolgreich sein. Und erfolgreich sein bedeutet natürlich auch ehrgeizig.
Ich habe gelesen, dass Sie jetzt schon seit einigen Jahren auch dafür plädieren, dass die Altersklassen von Turnieren nach oben hin weiter erweitert werden, weil es viele internationale Turniere gibt, die die Teilnahme auf 70 Jahre limitieren. Ich habe dabei gelesen, dass Sie dafür plädiert haben, das auf 85 Jahre zu erhöhen. Jetzt sind Sie 85. Wollen Sie, dass das noch weiter erhöht wird, das
Alter? Ja, also ich sage Ihnen mal, die Regionalligen sind ja die höchsten für die Senioren, die höchste Liga, die in Deutschland gespielt wird. Regionalliga, Manchmal heißen die auch, ich glaube, in Bayern heißt die Bayernliga, ich weiß es nicht, aber das ist identisch. Ja? Und die gibt es in den einzelnen Bundesländern bisher nur bis 75. Und wir haben es fertiggebracht, für dieses Jahr in Hamburg eine Regionalliga 80 zu installieren, die allerdings wegen der Corona-Krise jetzt ins Wasser gefallen ist. Die Spiele finden nicht statt. Aber wir haben zumindest jetzt eine Regionalliga 80. Wir sind die Ersten im Bundesgebiet, die damit anfangen. Und ich habe gelesen, dass der Deutsche Tennisbund sich auch Gedanken macht, ob man nicht eventuell auch für die Zukunft noch bei den großen Turnieren die Klasse 90 noch ins Leben ruft. Es gibt eine Reihe von Leuten, die schon über 90 sind, die immer noch ein respektables Tennis spielen. Und wenn die Leute, es ist ja so, dass im Laufe der Jahre die Leute immer fitter werden, durch die Ernährung, durch vernünftiges Leben, durch die gute oder bessere Medizin und so weiter. Die Leute werden immer etwas älter. Und man möchte ja auch gerne in seiner Altersklasse möglichst altersgerecht spielen. Und wenn jetzt einer 88 oder 89 ist und muss gegen einen spielen, der gerade 85 wird, dann ist das natürlich eine kaum zu überwindende Differenz von Jahren. Das macht sich dann im höheren Alter einfach bemerkbar, der Altersunterschied. Ob einer 50 ist oder 55, das ist keine so große Hürde. Ja? Aber wenn es dann über 80 wird, dann zählt jedes Jahr vielleicht doppelt, ja? Um das mal so plastisch auszudrücken. Ja. Also es gibt aber Bestrebungen, dass man die Altersklassen weiter erhöht. Vor allen Dingen, was ich seit Jahren betreibe, aber bin ich nicht der Einzige, sind auch noch andere Altersgenossen, die Turnierveranstalter zu bitten, die Altersklasse 85 auszuschreiben. Das heißt, zu sagen, wir spielen auch 85, wenn sich genügend melden. Wenn aber jemand nur bis 70, 75 ausschreibt, da wird sich kein 80-Jähriger melden oder 85er, um da teilzunehmen, sondern die müssen es ausschreiben und dann können sie ja immer noch sagen, wenn 85 nicht genug kommen, dann wird es eben nicht gespielt. Das ist etwas, was ich schon seit Jahren betreibe, dass die großen Veranstalter, es gibt ja eine Menge Großes, man kann ja Tennis spielen vom 1. Januar bis zum 31.12. Es gibt ja auf der Welt, die können ja durch die Welt reisen mit dem Tennisschläger von einem Ort zum anderen. Es gibt immer überall Turniere. Ja? Es gibt keinen Tag, ohne dass ein Turnier stattfindet. Das ist das Schöne am Tennis.
Das heißt, Sie sind auch weiterhin sozusagen sehr engagiert da dabei, dass sich da auch noch einiges ändert.
Ja, ich bin auf jeden Fall der Befürworter dafür, dass man die Altersklassen nach oben weiter anbietet für die Tennisspieler. Wenn dann die Natur nicht mehr mitmacht, dann ist das eine andere Sache. Aber es gibt genügend, vor allen Dingen, man sieht ja auch im asiatischen Raum, auch bei den Leichtathleten, da hochbetagte Leute, die da teilweise noch 20 Kilometer laufen und so, die schon über 90 sind. Das ist ja unglaublich. Ja, also da gibt es doch eine ganze Menge auf der Welt, wenn man das nicht so auf so kleine Bereiche bezieht, sondern weltweit. Ja, und das, was wir machen, ist ja, was ich mache, ist ja weltweites Tennis. Ich kenne ja in meiner Alterskasse alle guten Tennisspieler. Es gibt ja keinen, den ich nicht kenne, der an der Weltspitze ist. Ich kenne sie alle. Und die kennen mich auch alle. Ne? Da wird ja der Kreis ganz eng. Je älter man wird, immer wieder fallen da welche raus. Ne?
Und wenn Sie jetzt mal nicht selbst auf dem Platz stehen, schauen Sie sich dann auch im Fernsehen die großen Turniere an?
Also ich muss sagen, mich interessieren natürlich hier Wimbledon und French Open und Australian Open und US Open und so weiter, das interessiert mich natürlich. Aber ansonsten die normalen Turniere, die jetzt zum Beispiel hier vom Deutschen Tennisbund ausgerichtet werden, da interessiere ich mich nicht für.
Und bei den großen internationalen Spielern, haben Sie da ein Lieblingstennisspieler, sage ich mal, oder jemanden, wo Sie sagen, der hat einen tollen Aufschlag oder.
Na klar, da ist das Vorbild der meisten Tennisspieler ist einer und den liebe ich auch über alles, das ist der Federer.
Also nicht Boris Becker.
Ah, Boris Becker nicht. Nee, nee. Boris Becker war mal eine Zeit das Idol der Deutschen, aber die Zeiten sind vorbei. Nein, nein. Es gibt ja noch mehr als nur Tennis. Es gibt ja auch Ästhetik. Es gibt auch die Persönlichkeit und Bescheidenheit und Vorbildhaftigkeit und all diese Dinge. Und die sprechen eben für Federer. Der ist ja ein makelloser Sportsmann. Und das ist imponierend und ein gutes Vorbild für die Jugend.
Also ich merke schon, bei Ihnen dreht sich wirklich sehr, sehr viel um den Tennissport. Was haben Sie denn so einen ungefähren Plan, wie lange Sie noch spielen oder sagen Sie, bis es nicht mehr geht? Oder hat Ihre Frau da vielleicht auch noch ein Wörtchen mitzureden?
Ja, meine Frau ist eigentlich eine Frau, die auch den Sport liebt, die selbst leider nicht mehr spielen kann, weil sie sich mal schwer verletzt hat, aber meine Frau unterstützt den Sport und die weiß, dass ich ohne nicht sein kann. Weil wenn man so viele Jahre immer aktiv gewesen ist, dann glaube ich, ist es auch für den Körper nötig, dass man dabei bleibt, solange es geht.
Das heißt, Sie spielen, bis es gar nicht mehr geht?
Vielleicht, bis ich den Schläger nicht mehr halten kann. Ja, möglich ist das.
Da denken Sie jetzt bitte noch nicht drüber nach, sondern nutzen da Ihre ganze Energie aus.
Nein, nein. Man muss ja auch froh sein und glücklich sein und zufrieden sein, wenn man morgens aufsteht, dass man gesund ist und dass noch alles okay ist. Also es gibt ja Leute, die vielleicht schon gar nicht mehr nachts schlafen können, weil sie irgendwas haben oder so. Also das sind ja alles Dinge, davon bin ich in meinem Leben immer verschont geblieben. Schwere Krankheiten habe ich nie erlitten, außer dass ich mal ein paar Brüche hatte durch Sportgeschichten. Aber ansonsten bin ich eigentlich, ja, beide Armgelenksehnen habe ich schon durch, rechte und linke Arm, die waren die Sehnen gerissen durch Tennis und so. Aber ansonsten bin ich eigentlich wirklich durchs Leben gekommen ohne große Operation. Das ist ja auch wichtig, denn das schmeißt manche Leute ja doch erheblich zurück, wenn sie vor allen Dingen in schon reiferem Alter schwere Brüche oder Operationen haben. Ja, und das macht sich auch bemerkbar im Laufe des höheren Alters.
Dann hoffe ich mal, dass das bei Ihnen so bleibt, dass Sie weiterhin gesund bleiben und danke Ihnen für dieses ganz, ganz tolle Telefonat und dass Sie mir einen kleinen Einblick in Ihre wirklich große und langjährige Karriere gegeben haben.
Lieben Dank und alles Gute für Sie persönlich.
Für Sie auch. Dankeschön.
Danke. Tschüss, tschüss.
Sportgondel.
Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.